Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcastes Pflegefamilien Deutschland. Heute freue ich mich besonders, denn ich darf begrüßen Professor Klaus Wolf, einen ausgewiesenen Wissenschaftler und Experten für das Pflegekinderwesen in Deutschland und zum Teil über Deutschlands Grenzen hinaus. Herzlich willkommen, Herr Wolf.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Kasper.
Genau, ich darf Sie kurz anmoderieren. Sie sind seit vielen Jahren Professor für Sozialpädagogik an der Universität in Siegen gewesen und haben sich dort intensiv mit dem Schwerpunkt Aufwachsen unter ungünstigen Bedingungen beschäftigt. Und dabei hatten alle Formen der familiaren Unterbringung von Kindern und Jugendlichen eine Bedeutung und unter anderem eben auch das Pflegekinderwesen. Zudem sind Sie Gründer der Forschungsgruppe Pflegekinder der Universität Siegen und haben dort zahlreiche wegweisende Forschungsprojekte auf den Weg gebracht. Und aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass Sie heute das Großvatersein genießen. Sie sind jedoch als emeritierter Professor immer noch dem Pflegekinderwesen verbunden und begleiten aktuell zum Beispiel ein größeres Projekt in der Schweiz. Wir wollen heute sprechen über die Zukunft des Pflegekinderwesens. Grundlage unseres Gespräches ist Ihre aktuelle Veröffentlichung Pflegekinderhilfe in der sozialen Arbeit. Nochmals herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Genau, und ich fange gerne am Anfang an und würde mich dafür interessieren, und ich glaube, das interessiert unsere Hörerinnen auch, wie sind Sie denn überhaupt auf das Pflegekinderwesen als Forschungsgebiet gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, ich hatte mich ja schon lange mit der Frage beschäftigt, was sind gute Antworten für Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben und manchmal auch über eine längere Zeit aufwachsen können. Und da spielte eine Rolle, wie können wir Familien rechtzeitig und intensiv unterstützen. Dann war die Heimerziehung ein großes Feld. Und unsere weitere sehr wichtige Antwort, nämlich wir suchen eine andere Familie, also wir als soziale Arbeit oder wir als Gesellschaft, das lag natürlich auf der Hand, sich dieser Frage auch zuzuwenden. Und so habe ich mich da langsam reingetastet und dann gemerkt, dass das ein Feld war, das abgekoppelt war von vielen anderen Themen der sozialen Arbeit und so im eigenen Saft schmorte ein bisschen. Und das fand ich dann richtig interessant zu sagen, das wollen wir doch mal sehen, ob man da nicht mehr machen kann, als wir bisher gemacht hatten.
Und was fasziniert Sie an diesem Feld sozusagen bis heute?
Ja, das ist ja, da geht's ja nicht, sagen wir mal, um eine Interventionsform oder ähnliches, sondern da geht's um existenzielle Fragen. Also für die Kinder ist es eine extrem wichtige, manchmal ihr Leben stark beeinflussende, sie ihnen manchmal Angst auslösende, jedenfalls eine sehr wichtige Frage, wo komme ich denn jetzt hin und wie wird es mir da gehen und was wird aus mir? Und für die Pflegeeltern und die anderen Mitglieder der Pflegefamilie ist es natürlich auch nicht nur so eine kleine Anschaffungsgeschichte, jetzt besorgen wir uns nochmal ein Pflegekind, so, sondern eine Entscheidung, die das ganze Leben beeinflusst. Und schließlich für die Eltern auch die Frage, was heißt das für mich und meine Situation und meine Beziehung zu dem Kind, wenn mein Kind jetzt in einer anderen Familie lebt? Also richtig existenzielle Fragen, die Menschen versuchen zu bewältigen und mit denen sie versuchen, irgendwie gut klarzukommen.
Mhm. Genau, ich schieb mal ganz spontan vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben, einen weiteren Aspekt ein. Sie haben ja auch ganz viele Kinder und Jugendliche befragt oder erwachsene Pflegekinder. Was war da so was ganz Eindrückliches, auch vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, es ist so eine ganz existenzielle Entscheidung?
Das waren auf Ihre Art eigentlich Gespräche, die ganz, ganz viele jeweils individuell sehr berührende, wichtige, aufwühlende Facetten erhalten haben. Also die Gespräche haben ja sehr häufig meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter geführt und ich habe mir das dann angehört und wir haben das diskutiert, was das bedeutet so. Und eine der wirklich besonders ins Auge stechenden Ergebnisse war dann, es ist total unterschiedlich. Was das eine Kind erlebt hat, unterscheidet sich gegebenenfalls ganz stark von dem, was ein anderes Kind erlebt hat. Und die individuelle Interpretation ist vollständig anders wiederum und jeweils auf die subjektive und eigene Art jedes dieser Kinder, Jugendlichen und manchmal jungen Erwachsenen. Das war das total Faszinierende, was wir ja in der qualitativen Forschung, wo wir solche offenen biografischen Interviews führen, ja häufiger haben. Und das ist bei Kindern, die so ihre Kindheit und Jugend zeitweise in der Pflegefamilie verbracht haben, eben auch auf eine besonders faszinierende Weise ansprechend. Also wir haben immer tolle Begriffe für die Phänomene in der Wissenschaft, aber die Kinder bringen das manchmal in einem Satz oder Halbsatz so auf den Punkt, dass wenn man das Menschen vorstellt, verstehen die sofort, was das Thema und das Problem oder die Frage ist, die dahinter steht.
Ich lasse mich mal ein bisschen leiten jetzt in dem Gespräch auch von dem, wo ich gerade andocke vor dem Hintergrund, was Sie sagen. Wir werben immer sehr dafür, als ja Träger, der selber Pflegefamilien betreut, dass gerade diese Individualität so wichtig ist, die in das Zentrum zu sehen. Und jetzt neigen ja Fachleute dazu, also auch ich bin ein Fachmann, ja, oder habe Sozialpädagogik studiert, wir neigen ja dann eher dazu, Dinge sozusagen in Muster, sage ich mal, oder in übergreifende Erkenntnisse zu versuchen zu lenken, um Prinzipien, Standards ableiten zu können. Und das scheint sich ja zu widersprechen. Und es scheint auch so schwer zu sein für uns Fachleute oder auch manchmal für die Pflegeeltern, eben wahrzunehmen, dass es doch eine sehr individuelle Interpretation, eine sehr individuelle Sicht der einzelnen Pflegekinder auf ihre Lebenswirklichkeit ist.
Mhm. Genau, aber wenn wir das zunächst mal anerkennen, dass man sagt, wir haben so im Hinterkopf Typologien und wir haben Erfahrungen, was in welchen Situationen helfen könnte oder nützlich sein könnte, das muss man nicht alles völlig beiseite schieben, aber wenn wir sagen, zunächst mal hören wir den Menschen genau zu. Mhm. Also wir ordnen es nicht erst ein, wir geben nicht gleich unseren Senf dazu, sondern wir hören ihnen genau zu und lassen uns auf ihre Sicht ihres Problems, ihrer Lebenssituation, ihrer Hoffnungen, die sie haben, ihrer Zukunftsperspektiven, da lassen wir uns ein und diagnostizieren und kategorisieren das nicht sofort, sondern hören ihnen erstmal wohlwollend interessiert zu. Mhm. Dann ist es ein guter Einstieg. Und wenn man dann bei den weiteren Entscheidungen auch sagen muss, ja, wir müssen das Rad ja nicht jedes Mal wieder völlig neu erfinden, in so und solchen Konstellationen kann das und das vielleicht helfen, dann muss uns das nicht in die Irre führen. Aber wenn wir schon nach wenigen Stichworten sagen, ich weiß schon, was hier wieder los ist oder das ist bei allen Pflegekindern, ist es so und so und so, dann sind wir schon in der Falle gelandet, eben nicht mehr richtig und offen genug zuhören zu können. Mhm.
Ja, ich finde es so gut, dass Sie das nochmal betonen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem 17-jährigen Pflegekind, einer Pflegetochter, die sich sozusagen in unsere Richtung beschwert hat, dass wir eben ihr nicht genau zugehört haben. Die quasi gesagt hat, da hätte sie sich mehr Aufmerksamkeit gewünscht, von unserer Seite wirklich zu hören und wahrzunehmen, was sie dazu denkt. Das ging nämlich um die Herausnahme ihres Bruders aus der Pflegefamilie. Und da war sie komplett dagegen. Und wir hatten einfach nicht genug Aufmerksamkeit darauf und haben nicht wirklich das Gespräch auch mit ihr gesucht. Und ich habe sie aber erlebt als eine junge Frau, die sehr differenziert auf ihre Situation blicken kann und sehr feinfühlig auch sagen kann, was ihr geholfen hätte. Und wir haben jetzt den Schluss gezogen, dass wir das nochmal zum Anlass nehmen bei einem unserer Klausurtage und sagen, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, gerade bei diesen Einschnitten, die auch da sind. Wie können wir denn den Pflegekindern noch besser zuhören?
Das ist, glaube ich, ein guter Weg. So, also wir diskutieren das ja unter so Stichworten wie Partizipation, ist ja fast ein Modethema geworden so, und niemand hat was gegen Partizipation, aber es ist schon beunruhigend, wie häufig Kinder, auch, denke ich, die Pflegeeltern manchmal und die Eltern auch so signalisieren, also richtig zugehört, dass mir jemand richtig zugehört hatte, das Gefühl hatte ich eigentlich kaum. So. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Fachkräfte unter großem Handlungsdruck stehen. Also die haben sehr häufig im Hintergrund die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Wir müssen jetzt eine Entscheidung fällen und wir müssen jetzt entscheiden, auch was richtig ist und so, und können nicht ewig hin und her denken und so etwas. Und dass das unsere Fähigkeit, die ja die tollen Fachkräfte häufig haben, eigentlich gut zuzuhören, dass dieser Möglichkeit zu wenig Spielraum und Zeit und Ruhe und Gelassenheit übrig lässt, um das erstmal zu machen. Mhm. Und wenn wir uns da ein bisschen von dem Handlungsdruck distanzieren könnten und sagen, klar, am Ende müssen wir entscheiden, ob das Kind jetzt rausgenommen wird oder ob es da bleiben kann und die ganzen Konsequenzen übersehen oder sowas. Aber jetzt erstmal in dem Gespräch, wir sagen das dann in der Wissenschaft auch manchmal so ein bisschen hochgestochen, die Menschen sind Expertin ihres eigenen Lebens. Mhm. Aber das ist doch wahr. Also sie sind Expertin ihres eigenen Lebens. Auch die Kinder, die nicht gleich reflexiv oder in ausgefeilten Sätzen darüber nachdenken und sprechen können. So, was in ihrem Leben für sie wichtig ist, das weiß keiner so gut wie sie selber. Mhm. Und wenn wir mit der Demut daran gehen und sagen, wir brauchen erstmal eine Grundlage für unsere Entscheidung, dann ist es, glaube ich, ein erfolgversprechender Weg, auch was nachhaltig richtige Entscheidungen betrifft. Mhm.
Würden Sie auch sagen, dass das so eine Erkenntnis ist, die sich bei Ihnen durchgezogen hat?
Ja, auf alle Fälle. In der Forschung stehen wir ja überhaupt nicht unter Handlungsdruck. So, wir müssen nicht entscheiden, was da jetzt passiert, sondern wir konnten und können uns faszinieren lassen von den Erfahrungsberichten, den Interpretationen, die die Menschen uns in solchen biografisch-narrativen Interviews berichten. Und das fasziniert weit über die Datenerhebung in der Forschung hinaus. Das fasziniert einen menschlich. Und ich bin mir sehr sicher, dass das vielen Kolleginnen in der sozialen Arbeit ganz ähnlich geht. Wenn sie sich davon faszinieren lassen, dann wird es nicht alles übersichtlich und unkompliziert. Aber dann kann man daraus häufig in Zusammenarbeit mit den Kindern, den Pflegeeltern, den Eltern, vielleicht noch anderen wichtigen Menschen im Umfeld der Pflegefamilie, kann man mit denen zusammen bessere Lösungen zu finden, als wenn wir uns in so einen Allein-Expertenstatus begeben und sagen, also ich habe studiert, ich bin sowieso also da besser vorbereitet und ich weiß jetzt, was für dich richtig ist und irgendwann wirst du mir mal dankbar sein, dass ich das so richtig entschieden habe. So, das ist eine Haltung, nicht nur in der sozialen Arbeit, sondern auch in der Therapie, in der medizinischen Diagnostik und sowas. Was häufig verhindert, dass wir tiefere Einblicke kriegen können. Mhm.
Ja, genau. Wir wollen ja auch über die Zukunft des Pflegekinderwesens in Deutschland sprechen. Und Sie deuten das ja schon so ein bisschen an, dass im Grunde die Voraussetzungen oft nicht gegeben sind dafür, sich genau diese Zeit zu nehmen. Was würde das denn bedeuten für die Weiterentwicklung des Pflegekinderwesens in Deutschland? Was würden Sie empfehlen? Oder was sagt auch Ihre Forschung, Ihre Ergebnisse dazu?
Also wir haben zu vielen Fragen, über eine wichtige Facette haben wir gerade gesprochen, haben wir eigentlich inzwischen nicht nur in Deutschland, sondern auch in der internationalen Forschung richtig gut abgesicherte Wissensbestände. So, und sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass gute, nachhaltig sich bewährende Antworten und Lösungen dabei herauskommen, ist größer, wenn man das so und so macht. Und dazu gehört zum Beispiel das ruhige Zuhören, das wohlwollende, interessierte Zuhören, also ganz zentral dazu. Und es gibt andere wichtige Wissensbestände, zum Beispiel zu Rückführungsprozessen oder wie man Besuchs- und Umgangskontakte eher konstruktiv entwickeln kann und was eher in Sackgassen hineinführen könnte. So. Und die Frage ist, wie gut es uns gelingt, diese Wissensbestände an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort unmittelbar auch weitergeben zu können. Also wir haben es häufig ja bei den Pflegekinderdiensten fast immer mit richtig sozialpädagogischen Fachkräften zu tun. Das ist schon mal eine gute Ausgangsposition. Mhm. In der Vormundschaft ist das ein bisschen vielfältiger. Da haben wir es auch manchmal mit sozialpädagogischen Fachleuten zu tun, aber manchmal auch mit Fachleuten aus ganz anderen Gebieten, für die das genaue Zuhören also bisher zu ihrem Berufsalltag nicht gehört haben. Da sehe ich die Situation schon deutlich kritischer. Mhm. Und dann stellt sich schließlich auch die Frage, naja, so spezielle Fragen, Wissensbestände zur Pflegekinderhilfe, tauchen die im Studium der sozialen Arbeit denn überhaupt auf?
Und wie ist da die Lage?
Ja, das ist nur ausnahmsweise so, dass das ausführlicher diskutiert wird. Das beklagen viele. Klage alleine nützt mir nun nicht so viel. Also ich habe in der Corona-Zeit mich hingesetzt und dieses Lehrbuch geschrieben, Pflegekinderhilfe in der sozialen Arbeit, um es Kollegen an Hochschulen zu erleichtern, die in diesem Thema zunächst nicht tief drin sind, sich dem ohne riesigen Arbeitsaufwand jetzt sich darüber zu informieren und sich das genauer anzuschauen. So, und hab so ein bisschen die Hoffnung und verspreche mir ein bisschen davon, dass das die Verbreitung fördern könnte. Mhm. Und dann werbe ich für Masterstudiengänge an den Fachhochschulen, die also so als, wir sagen das alterssprachlich gerne, so Fortbildungsmasterstudiengänge konzipiert sind. Zum Beispiel einen Masterstudiengang zum Thema Kinderschutz, darin die Frage nach Pflegefamilien und den Biografien von Pflegekindern systematisch zu berücksichtigen und unterzubringen. Und ich arbeite mit an einem Studiengang in Wien, wo das wirklich auf sehr schöne Weise gelungen ist. Mhm. Und das würde ich mir häufiger wünschen. Und wir sollten alles tun, um die Barrieren, die das bisher verhindern, vielleicht etwas abzusenken. Mhm.
Wie schätzen Sie denn vor diesem Hintergrund die SGB-VIII-Reform jetzt ein, das Kinder-, Jugend- und Jugendhilfestärkungsgesetz, wo ja deutlich die Partizipationsaspekte aus Sicht der Pflegekinder ja intensiviert werden sollen?
Also ich finde, dieses Gesetz hat an verschiedenen Stellen, also sind das wichtige Schritte in die richtige Richtung. Mhm. Ja, so. Also sowohl bei der Partizipationsfrage als auch bei dem Aufnehmen von vielen Forderungen, die die Care-Leaver-Organisationen entwickelt hatten, wir sind da noch nicht am Ziel, aber es sind Schritte in die richtige Richtung. Die Geschwisterfrage zum Beispiel, dass die deutlich mit aufgenommen wurde, finde ich, ist ein ganz großer Fortschritt. Aber es ist ja wie immer die Frage, wenn wir ein Gesetz jetzt schön ändern in den Formulierungen so und vielleicht die schon enthaltenen positiven Formulierungen noch verstärken, Wie wirkt sich das in der Praxis aus? Wie lange dauert das? Wie wird das umgesetzt? Also man darf sich das ja nicht so vorstellen. Der Bundestag verabschiedet ein Gesetz, das erscheint im Gesetzblatt und am nächsten Tag wird es dann umgesetzt, sondern da ist viel Kleinarbeit und viel Überzeugungsarbeit jeweils nötig, damit es dann Früchte tragen kann. So, da von der Gesetzgebungsseite, finde ich, sind das wichtige Schritte so. Und es liegt jetzt an den Verantwortlichen in der sozialen Arbeit und von mir aus auch gerne in der Forschung, Beiträge zu leisten, die dazu führen, dass das nicht nur schön im Gesetz steht, sondern dass das positive Früchte trägt in der Praxis.
Mhm. Genau, wir haben uns versucht, schon in zwei Weisen auf den Weg zu machen. Wir haben jetzt im Februar ein Seminar gemacht mit Pflegekindern, wo es genau um ihre Beteiligungsrechte ging. Also das heißt, wir haben die direkt einbezogen und haben sie nach ihren Ideen gefragt, was denn tatsächlich gut ist und sind dann jetzt dabei, das Schritt für Schritt umzusetzen. Das ist so ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt, den wir aufgegriffen haben, wir haben ein Projekt, was durch das Sozialministerium Hessen gefördert wird, nämlich ein E-Learning-Programm für Pflegeeltern, was aus 8 Modulen besteht und ein Modul ist ein Rechtsmodul, wo es ganz stark auch um die Kinderrechte geht. Und wir sind gerade dabei, eben zu überlegen, und die Erkenntnis für uns jetzt als Bereich war auch, dass wir ja selbst gar nicht hundertprozentig genau wissen, was sind denn jetzt die Kinderrechte, wenn man das wirklich von den Rechten der Kinder runterbricht. Also und woraus leitet sich das ab? Also da haben wir auch als Fachleute gemerkt, ganz unabhängig von den Pflegeeltern, dass für uns es auch total wichtig ist, sich immer wieder dafür zu sensibilisieren, was steht denn tatsächlich im Gesetz und was geht nicht. Genau, und daran sieht man einfach, was sie beschreiben, dass es eine Weile dauert, bis sich das angepasst hat, bis die Praxis das antizipiert in der Form, dass es auch wirklich umgesetzt wird.
Ja, und man muss berücksichtigen, also Kinderrechte in Familien ist noch ein bisschen was anderes als Kinderrechte in Organisationen. So, also in Organisationen kann man das, sagen wir mal, durch strukturelle Vorgaben, hier könnt ihr euch beschweren, hier könnt ihr euch informieren, das sind so die Wege und sowas, kann man versuchen, Kinderrechte zu stärken. In Familien geschieht das eingebettet in das Zusammenleben mit dem Kind und in den Interaktionen der Kinder mit Fachkräften und anderen Menschen außerhalb der Familie. Und da braucht man noch andere Zugänge dazu, weil man kann die Pflegeeltern ja nicht in ihrem Stil und in ihrem Leben, in ihrer Familie sozusagen von außen steuern wollen. Das wäre ein gravierendes Missverständnis in meinen Augen so. Sondern man kann sie dafür gewinnen, man kann den Kindern Handlungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Pflegefamilie eröffnen. In der Schweiz gibt es zum Beispiel eine Verordnung, die sagt, das Kind hat einen Anspruch auf eine Vertrauensperson. Und wenn die Fachkräfte sagen, ich gucke, ich achte darauf, ich kümmere mich darum, dass das Kind mindestens eine explizite Vertrauensperson hat, die es unterstützen kann, wenn es in Not gerät, wenn Schwierigkeiten auftreten, wo es seine Wünsche, ohne sie filtern zu müssen, groß artikulieren kann, dann ist das etwas, was für die Familienerziehung sehr schön anschlussfähig ist.
Das ist spannend, weil das haben die Pflegekinder in unserem Workshop genau auch gesagt. Die haben gesagt, so eine Vertrauensperson wäre toll. Und dann haben sie das versucht, ein bisschen zu präzisieren. Und indem sie gesagt haben, ein älteres Pflegekind, was sozusagen das auch durchlebt hat und was für heute vielleicht erwachsen ist, könnte da eine tolle Vertrauensperson sein. Das fand ich total spannend. Also genau, weil die ja quasi gespürt haben, was für sie hilfreich wäre, nämlich jemand, der auch sich ein bisschen in ihre Situation hineinversetzen kann.
Und manche Kinder können das schon, also die sagen schon, ja klar, mit dem und dem oder mit der kann ich da super drüber reden, also und da würde ich mich auch drauf verlassen, dass die das nicht sofort weiter erzählt und dass die nichts macht, ohne das mit mir abgesprochen zu haben. Und da weiß ich, also wenn es schwierig wird, die steht auf meiner Seite und so. Und Andere Kinder signalisieren sie, ja, wäre schön gewesen, so jemanden gehabt zu haben. Aber das war bei mir nicht. Also ich hatte Menschen immer, die zu mir gesagt haben, du kannst mir vertrauen. Aber dann habe ich gemerkt, so doll war das nun auch nicht. Mhm. Was sie dann einfach drauf losgehandelt haben oder doch hinter meinem Rücken weitererzählt haben oder dann plötzlich doch im Hilfeplangespräch ganz anders geredet haben als in dem Gespräch mit mir und so weiter. Also auch da sind die Erfahrungen sehr, sehr vielfältig, wie immer in der Pflegekinderhilfe. Und wir landen wieder bei unserem ersten Punkt. Da hilft nur genaues Hinhören und auch Hinsehen auf die Mimik des Kindes und so. Nonverbal kommen da ja viele Signale auch so. Wie geht's ihm oder ihr mit dieser Vorstellung?
Mhm. Ich finde nochmal spannend jetzt auch vor dem Hintergrund, was Sie in dem vorletzten Halbsatz gesagt haben, nämlich, dass es ungünstig ist, so in die Familien hinein regieren, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu wollen. Also anzuerkennen, dass es ja darum geht, dass die autonom sind in ihrem System und dass sie quasi ansetzen müssen an den Ressourcen, die sie haben. Und dass es quasi deswegen schwierig ist, Pflegefamilien zu etwas zu veranlassen, sondern ich kann sie, wie Sie sagen, nur gewinnen letztendlich. Und da erlebe ich, dass das oft sehr schwer zu transportieren ist an die Fachkräfte von den öffentlichen Trägern, weil da die Erwartung jetzt gerade aus unserem Blick als freier Träger ist, dass wir den Familien sagen sollen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Und von daher finde ich das total spannend, dass Sie das so betonen. Und das entspricht eigentlich auch meinem Verständnis, dass ich eben dafür werbe, wir müssen ansetzen an dem, was die Familie mitbringt. Und und wenn überhaupt, dann geht es darum, sie für das eine oder andere zu gewinnen.
Ja. Ja, also wer meint, also wer sagt, wir wollen für dieses Kind eine richtige Familie haben und der dann bei Pflegefamilien landet so und dann nicht bereit ist, die Eigenart von Familien zu akzeptieren, so, der konstruiert einen kaum lösbaren oder nicht lösbaren Widerspruch dann so. Mit der Vorstellung von Autonomie wäre ich ein bisschen vorsichtiger und skeptischer so, also richtig autonom sind die nicht, aber sie müssen da ihr Leben auch mit den Pflegekindern schon zunächst mal auf ihre eigene und eigenartige Art sozusagen gestalten können so. Und die Fachkräfte, die hoffentlich nicht nur die Pflegeeltern beraten, sondern die auch dicht an dem Kind sind, die können durchaus in Situationen kommen, wo sie dann, wenn sie Notsituationen sich entwickeln sehen, dann auch das Gespräch mit den Pflegeeltern suchen und gegebenenfalls auch ihnen deutlich sagen und spiegeln, worüber sie sich Sorgen und Gedanken machen. Also wir haben bei der Untersuchung von Abbruchprozessen in Pflegeverhältnissen sehr häufig gesehen, dass die eine längere Vorgeschichte hatten, wo es eigentlich noch mehr Interventionsmöglichkeiten gegeben hätte, um die Situation in konstruktive Richtungen vielleicht weiterzuentwickeln und die nicht erkannt oder nicht genutzt worden sind. So, also so ein Verständnis, so die, wir muten euch schwierige Situationen zu als Pflegefamilie, aber wir lassen euch nicht im Stich bei der Bewältigung, sondern wir begleiten euch da und wir bringen da auch unser spezielles Wissen und unsere Erfahrungen mit ein. Und insofern so eine Kooperationssituation zu schaffen, das ist, glaube ich, ein besonders konstruktives Modell, auf das ich große Hoffnungen setzen würde.
Mhm. Genau, das versuchen wir so auch als Träger umzusetzen. Genau, und die Geister scheiden sich ein bisschen an der Stelle, wo es eben, wie Sie gerade angedeutet haben, um den Kinderschutz geht zum Beispiel. Gell? Da sind wir ja dann gefragt, sowohl von Seite der öffentlichen Träger als auch von unserer Seite, ja, das wirklich auch eindeutig und klar uns da zu verhalten und deutlich zu machen, dass bestimmte Sachen eben nicht gehen.
Ja, ja. Das ist auch unbedingt notwendig in dem System. Also wir haben ja auch auch weniger, aber wir haben auch einige furchtbare Beispiele von Eskalationen in Pflegefamilien, die, wenn man es nicht vorher schon gewusst hätte, nochmal unterstreichen, dass das schon auch notwendig ist, dass da ein Blick von außen erfolgt und viele Eskalationsprozesse, Verschlechterungen oder sowas kann man im Vorfeld solcher ganz gravierenden Krisen doch zusammen mit den Kindern, den Pflegeeltern, den leiblichen Kindern der Pflegeeltern manchmal und anderer Menschen im Umfeld der Pflegefamilie doch besser lösen, als wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und ein harter Kinderschutzfall dort entstanden.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen und ja, Ihre Einschätzung dazu hören, beziehungsweise auch, was vielleicht Ihre Ergebnisse dazu sagen. Im Moment machen wir ja als sowohl öffentliche Träger, also der klassische Pflegekinderdienst nach 33.1 in den Jugendämtern und wir als freier Träger 33.2 die Erfahrung, dass es immer schwieriger wird, Pflegefamilien zu finden. Und das hängt unter anderem natürlich damit zusammen, dass das klassische Familienmodell sich abgelöst hat, also dass wir immer weniger Mehrpersonenhaushalte mit Kindern haben in Deutschland. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass die jungen Eltern so aufgewachsen sind, dass die eher Lösungen suchen, Beruf und Familiengründung und Kindererziehung und Familieleben in den Einklang zu bringen. Und ja, und wir machen uns da schon Sorgen als Träger. Wie ist das, wenn es darum geht, weiterhin Pflegefamilien zu finden? Und dann gibt es ja noch so eine andere Tendenz, dass immer jüngere Kinder auch in stationären Gruppen untergebracht werden. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht im Sinne der Kinder, nämlich gerade Kleinstkinder und oder Babys und Kleinstkinder, die brauchen ja gerade das familiäre Umfeld, um wirklich eine Chance zu haben, gut aufwachsen zu können. Was sagen Sie als Wissenschaftler dazu? War das vorhersehbar? Was empfehlen Sie den Trägern, den öffentlichen und den freien?
Also ich weiß nicht, bin da ein bisschen vorsichtig, ob es jemals eine Zeit gab, wo wir genügend Pflegefamilien haben. Also ich kenne die Klage, wir haben zu wenig schon lange. So. Das Phänomen, das Sie beschreiben, ich will es mal noch ein bisschen abstrakter zunächst nehmen, so ist, in der Gesellschaft verändert sich was, zum Beispiel in den Familienformen und in der Berufstätigkeit der Mütter und sowas. Also die großen Entwicklungen gehen in die und die Richtung. Und die Frage an die Pflegekinderhilfe ist, kommen wir da hinterher oder haben wir eigentlich nur ein Modell vor Augen? Sozusagen einer der beiden Erwachsenen muss die Berufstätigkeit da jahrelang ruhen lassen. Also de facto ist es dann fast immer die Frau. Und wenn sie dazu nicht bereit sind und sowas, dann geht's halt nicht. Oder suchen und finden wir, wie auch sonst in der Gesellschaft, Wege, wo wir sagen, so können wir den Kindern gerecht werden und gleichzeitig müssen wir den, in diesem Fall Pflegeelternbewerbern, nicht predigen, dass sie aber ein ganz anderes Berufsleben sozusagen führen müssten, um als Pflegeeltern überhaupt in Frage zu kommen. So. Es geht auch um die sehr jungen Kinder und da teile ich Ihre Einschätzung sehr, sehr stark. Also ich würde es beziehen auf Schichtdienststrukturen, insbesondere unter Vierjährige systematisch in Schichtdienststrukturen zu betreuen, ist nach allem, was wir über Entwicklungsprozesse von so jungen Kindern wissen, nicht zu verantworten. Und da brauchen wir andere Antworten, finden die ja auch teilweise auch in den, jetzt mal juristisch formuliert, 34er-Hilfen, also als Heimerziehungsform, in dem eine Mitarbeiterin mit einem Kind, kleinen Kind, in einer Lebensgemeinschaft zusammenlebt. Und wir müssen uns fragen, ob wir im Bereich der Pflegefamilien die Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Und ich habe mir in Nordrhein-Westfalen öfter die interkommunalen Vergleiche angeschaut. Also wie ist es in sozialstrukturell vergleichbaren Kommunen? Wie hoch ist der Anteil und streut der Anteil der Unterbringung in Pflegefamilien und in Einrichtungen? Und habe große Diskrepanzen festgestellt. Also es gab Landkreise, die doppelt so hohen Anteil an Kindern in Pflegefamilien untergebracht haben wie ein vergleichbarer anderer Landkreis. Und wenn man dann der Frage nachgeht, woran liegt das denn, dann stößt man, das ist ziemlich gut erforscht international, auf zwei Antworten. Die eine ist, je höher die Pflegeelternzufriedenheit ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen sich auch überlegen, ein Pflegekind aufzunehmen. So, also diese Wirkung so positiver, das Leben gestaltender Pflegeeltern auf andere ist riesengroß. Also je besser es uns gelingt, die Pflegeelternzufriedenheit zu unterstützen, desto größer ist die Chance, dass wir gute Pflegeeltern finden, auch in Zukunft. Und der zweite Punkt ist, dass wir eine große Vielfalt an Familienformen und Pflegeverhältnissen haben, von der Verwandten- und Netzwerkpflege über die Betreuung von älteren männlichen Jugendlichen, wie wir es bei der Betreuung von geflüchteten Jugendlichen in Gastfamilien ja erlebt haben, der Betreuung von Kindern mit schweren Beeinträchtigungen und Behinderungen in Pflegefamilien, die es gibt. Also wenn wir uns das ganze Spektrum mal angucken, was möglich wäre, dann stellen wir manchmal fest, oder dass wir da dieses Spektrum noch längst nicht ausgeschöpft haben. Und dann könnten die Suchbewegungen in diese Richtung gehen. Ich wäre da sehr optimistisch, dass man dabei fündig werden würde.
Ja, ich finde das total spannend, dass Sie das sagen, weil das ist so auch unsere Haltung. Wir sind quasi die Förderer, die Lobbyisten, die Unterstützer unserer Pflegefamilien und wollen alles tun, dass die zufrieden sind. Und wir haben das Glück, dass wir in den letzten 3 Jahren 60 Pflegefamilien tatsächlich dazu gewinnen konnten. Und ich wusste nicht, dass es dieses Forschungsergebnis gibt, aber mich bestätigt das jetzt ein Stück, eben dass ganz wichtig ist, dass die Zufriedenheit auf Seiten der Pflegeeltern gut ist. Genau, und der andere Aspekt, den würde ich so ein bisschen selbstkritischer bei uns betrachten und vielleicht auch insgesamt, das weiß ich gar nicht genau, wäre spannend, was Sie dazu sagen, nämlich, dass wir uns tatsächlich öffnen müssen anderen Familienmodellen. Also wir haben jetzt erste Pflegefamilien, die einen Migrationshintergrund haben. Wir haben erste Pflegefamilien, die gleichgeschlechtlich sind. Wir haben Alleinerziehende. Und das antizipiert ja auch ein Stück unsere gesellschaftliche Entwicklung, weil es immer mehr neue Formen von Zusammenlebensmodelle, sage ich mal, gibt von erwachsenen Menschen, von Männern und Frauen oder von Frauen und Frauen und Männern und Männern. Und ich glaube, da ist es notwendig, ja, um das selbstkritisch zu sagen, dass wir uns da als Fachleute, die im Pflegekinderbereich arbeiten, noch mehr öffnen müssen.
Genau. Also ich höre da manchmal, wenn ich das mit Kolleginnen in der Praxis diskutiere, dass sie sagen, naja, also meinen Sie jetzt, wir sollten jeden nehmen, so ohne dass wir da noch genauer hingucken. Und dann sage ich, nee, sollt überhaupt nicht jeden nehmen. Aber ihr sollt nicht Ressentiment geladen bestimmte Gruppen von Pflegeeltern, von potenziellen Pflegeeltern von vornherein ausschließen. Mhm. So. Und zum Beispiel, wie die Entwicklung von Kindern bei gleichgeschlechtlichen Pflegeelternpaaren verläuft, ist international hervorragend untersucht worden. Also an zigtausenden von Fällen in den Langzeitstudien, zum Beispiel in den USA, wo es möglich ist, dass in vielen Staaten das gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren können, traut man den USA vielleicht gar nicht so zu, aber gibt es in vielen Staaten. Und von daher genaue Untersuchungen, wie verläuft denn die Entwicklung dieser Kinder bis in das Erwachsenenalter hinein, einschließlich ihrer eigenen sexuellen Orientierung, und sieht, dass das ein völlig normaler statistischer Verlauf ist, sozusagen im Durchschnitt der Pflegeverhältnisse. Oder das Thema Pflegefamilien mit Migrationserfahrung und Migrationsgeschichte. So, wie kommen wir an die ran? Welche Fragen haben die an uns? Was wünschen die sich von uns in der Begleitung? So stehen wir auch inzwischen in Deutschland nicht mehr ganz am Anfang, sondern wir haben einige Praxisentwicklungsprojekte, die da wichtige Erkenntnisse geliefert haben und wichtige Schritte in diese Richtung gegangen sind. Einelternfamilien, ältere Pflegeeltern im Einzelfall, die super passen können für ein älteres Kind oder für einen Jugendlichen, für die man für wenige Jahre nochmal eine gute Station suchen kann in einer Pflegefamilie. So, die Verwandtenpflege ist häufig auch bei den Trägern völlig vom Bildschirm weg, so, und die Frage, machen wir eine Suchbewegung, starten wir die vom älteren Kind aus zum Beispiel und der Frage, wo könntest du dir vorstellen zu leben und mit welchen Menschen könntest du das dir eine Zukunft vorstellen, das mit den Kindern auch zu besprechen und dann zu gucken, ob das sinnvoll ist, das zu realisieren, ob das möglich ist und so weiter. Und dann nicht nur in einem schmalen Sektor, also ich nenne die manchmal ein bisschen kritisch, der adoptionsähnlichen Pflegeverhältnisse nur in diesem Bereich zu suchen, sondern den Blick zu weiten. Mhm. Und dann sollen die Familien nicht rausfallen, die sehr gerne sehr junge Kinder mit langer Betreuungsperspektive aufnehmen wollen. Aber das Spektrum an Familien und Pflegeverhältnissen, das muss und kann breiter werden. Und dann steigen die Chancen, dass wir für mehr Kinder, für sie geeignete Pflegefamilien finden.
Mhm. Ja, ist schön, dass Sie das nochmal so betonen und dass Sie auch betonen, wie gut die Forschungslage gerade bei gleichgeschlechtlichen Pflegeeltern oder Adoptiveltern ist. Das finde ich total spannend, weil das ermutigt ja, da Schritte zu gehen im Grunde und sich da weiter zu öffnen.
Ja, mir liegt auch etwas daran, dass wir nicht so nur unsere persönlichen Einstellungen da so haben, wenn Pflegeeltern zu alt oder zu jung sind oder wenn sich gleichgeschlechtliche Paare wählen, ich finde die toll oder ich finde das ziemlich obskur, das zu machen oder sowas, sondern dass wir sagen, lasst uns doch mal gucken, was haben wir an abgesicherten Wissen, und dann wird man einige Fragen feststellen, wo wir noch nicht sehr viel wissen und wo man dann sagen müsste, ja, das müssten wir genauer erforschen, und andere Bereiche, wo wir sagen, da brauchen wir uns nicht auf unser Bauchgefühl alleine verlassen, sondern da haben wir abgesicherte Wissensbestände, und das wäre schon ganz schön, wenn die Professionen die auch zur Kenntnis nehmen und ernst nehmen.
Mhm, genau, ja. Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt kommen, mit dem Sie sich ja auch beschäftigt haben, nämlich die Frage, und das hängt ja auch mit der Gewinnung von Pflegeeltern zusammen, wie ist denn der Blick sozusagen auf eine Professionalisierung von dem Pflegekinderbereich, also mehr die Tätigkeit von Pflegeeltern tatsächlich als Beruf zu verstehen und den auch dann so zu organisieren? Und was sind aus Ihrer Sicht da so, ja, Vor- und Nachteile, Stolpersteine eventuell?
Also Professionalisierung hat mindestens zwei Aspekte. Das eine ist, die Professionellen, die es in dem Feld gibt und die es zukünftig geben wird, wie können wir die sozusagen auf dem aktuellen Stand des professionellen Wissens halten? So, also da geht es um die Fortbildung, Weiterbildung von Fachkräften in dem Feld. Und die andere Suchbewegung ist, sollten wir Pflegeeltern sein zum Beruf machen? Und bei dieser zweiten Frage, wenn die Antwort wäre, ja, das sollten wir grundsätzlich machen, dann wäre ich ziemlich skeptisch, auch weil es Länder gibt, die die Tätigkeit von Pflegeeltern als Beruf verstehen, Frankreich zum Beispiel. Und da kann man die Wirkungen und Nebenwirkungen, wenn es ausschließlich als Berufstätigkeit konzipiert und organisiert wird, sehen. So, also sehr viele der Pflegeeltern, bei denen Kinder in der Vergangenheit bei uns gut aufgewachsen sind und die eine tiefe familiale Verortung in ihrer Pflegefamilie gefunden haben, würden wir dann für die Zukunft verabschieden. Das wäre aus meiner Sicht eine hochproblematische und im Kern unsinnige Entscheidung. Und dann könnten wir fragen, Sie haben vorhin den rechtlichen Rahmen von § 33 Satz 2 angesprochen. So, könnten wir Pflegeeltern gewinnen für die Tätigkeit als Pflegeeltern, die einschlägige Ausbildung haben? So, und da kann man wiederum aus anderen Ländern lernen und sagen, da sind die manchmal, zum Beispiel in Großbritannien, flexibler, das zu machen. Also ich war mal an einem Fall beteiligt, oder habe mir den angeschaut, da ging es um eine Pflegefamilie zu suchen für ein Kind, das von Geburt an eine HIV-Infektion hatte, also ein sehr junges Kind. Und für das hat man, nachdem die Klinikbehandlung abgeschlossen war, eine Pflegefamilie gesucht. Und es war schwierig, eine Pflegefamilie zu finden. Und dann hatte meine Kinderkrankenschwester auf einer halben Stelle, arbeitet die im Krankenhaus, die gesagt habe, ich kann mir das gut vorstellen, dieses Kind in meine Familie aufzunehmen. So, ich kriege das auch mit der Kita hin, den anderen Kindern und den Eltern zu erklären, wie sie das Infektionsrisiko so handhaben können, dass keine Gefahr für ihr Kind entsteht und sowas. Das kann ich alles. Aber wir sind zur Finanzierung unseres Hauses auf das Gehalt von meiner halben Stelle angewiesen. So. Dann haben die sozialen Dienste gesagt, wir bezahlen die ein Äquivalent für diese Berufstätigkeit, die dann wegfällt einige Jahre lang, wenn du die Betreuung dieses Kindes übernimmst. In Klammern, was für uns immer noch sehr viel billiger ist, als wenn es in der Klinik jetzt noch lange Zeit weiter verbleibt. So. Und so finden sie dann Lösungen im Einzelfall, die in unseren rechtlichen Rahmungen, also den allermeisten, kaum vorstellbar erscheinen. So. Und deswegen sollten wir, und ich bin daran interessiert und würde das auch gerne forcieren, in Deutschland eine Diskussion darüber führen, ob es so Teile der Betreuung von Pflegeverhältnissen gibt, Teile der Bereitschaftspflege zum Beispiel oder der Betreuung von Kindern mit gravierenden kinder- und jugendpsychiatrischen Auffälligkeiten, wo wir andere Formen entwickeln, die nicht davon ausgehen, dass es eine private Geschichte alleine und du bringst zwar spezielles Wissen mit ein, aber das wird für diese Tätigkeit nicht honoriert, sondern zu sagen, lasst uns auch in diesem Feld weiter und breiter denken, so, ob bestimmte Formen nicht für die Kinder Sinn machen und bei manchen, könnte ich sagen, auch für die Kämmerer attraktiv sein könnten, zu sagen, das ist auf alle Fälle sind da Lösungen vorstellbar, die passender sind als die, die wir bisher für solche Fälle finden. Und da stellt sich dann auch die Frage, ob wir Pflegeeltern sein in bestimmten Bereichen, in bestimmten Konstellationen zum Beruf machen wollen. Aber das bedeutet dann spezialisierte Qualifizierung für die Pflegeeltern, also nicht nur was professionell zu nennen, sondern Professionalität heißt, Abschlüsse zu haben, systematisches Wissen erworben zu haben, was man für diese Art von Tätigkeit dann einsetzen kann. Und ich glaube, dass wir Menschen in unserer Gesellschaft haben, die sich darauf einlassen würden und die wir dann erreichen könnten, wenn wir ihnen etwas anbieten können.
Mhm. Genau, ich arbeite ungefähr mein halbes Berufsleben im Pflegekinderbereich und vor dem Hintergrund in Ansätzen glaube ich, ist das bisher gelungen, aber ich glaube, da können wir noch besser werden insgesamt. Also, dass man so ganz individuelle Lösungen sucht, sowohl für die betroffenen Pflegeeltern als auch für die betroffenen Kinder. Und ich glaube, wir können da noch besser werden. Von daher kann ich das gut hören, was Sie sagen. Und dennoch gibt es, glaube ich, ganz oft Anstrengungen, sowohl von den Kolleginnen der Pflegekinderdienste in den Jugendämtern als auch von Seiten der freien Träger, Anstrengungen, wirklich auch individuelle Lösungen zu suchen, wo dann plötzlich Dinge möglich sind, die man vorher nicht gedacht hätte unbedingt.
Ja, und das verhandelt ja nicht nur die Fachkraft, sagen wir mal, des freien Trägers und die des ASDs, sondern das muss ja dann auch bei der Jugendamtsleitung und bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe auf wohlwollende Prüfung stoßen, dass die nicht sofort sagen, also was erfindet ihr denn da gerade für einen Unsinn? Ihr macht eine der kostengünstigen Betreuungsformen jetzt gerade richtig teuer, wenn ich das richtig verstanden habe, was ihr da vorhabt. Also das setzt schon auch Strukturentscheidungen voraus dann da. Ich glaube, ich hätte Argumente, dass man gute Möglichkeiten hat, da nicht zu einer Kostenexplosion beizutragen, sondern zu einer Umschichtung von Kosten führen würde. Dass es insbesondere für die Betroffenen in wirklich schwierigen und uns ratlos machenden Einzelfällen eine richtig gute Lösung sein könnte. Mhm. Dafür möchte ich werben, dass da nicht sofort die Klappe runtergeht bei bestimmten Themen, sondern dass man sagt, ja, wie würde das denn inhaltlich aussehen? Und so sind doch immer Reformen in der sozialen Arbeit oder in vielen Bereichen entstanden, dass sich Einzelne engagiert haben und so und bestimmte Hindernisse überwunden haben. Und 20 Jahre später haben alle gesagt, was, da gab es mal ein Hindernis, das machen wir doch jetzt schon länger so.
Wenn Sie sich von der Politik oder der Gesetzgebung was wünschen dürften im Kontext des Pflegekinderwesens, was wäre das vor dem Hintergrund Ihrer Brille als Wissenschaftler?
Also ich hatte ja die Möglichkeit, in der Expertenkommission mitzuarbeiten, im Familienministerium Vorschläge und Ideen für die SGB-VIII-Reform und das Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz entwickelt hat. Also da hat vieles, was wir da diskutiert haben, Resonanzen ausgelöst. Und ich würde mir wünschen, dass man eine genauere Beobachtung dessen macht, welche Wirkungen und Nebenwirkungen diese Gesetzesänderungen haben. Also das nicht als einen Prozess betrachtet, so damit sind wir jetzt fertig, jetzt können wir uns wiederum ganz anderen Themen zuwenden, sondern dass man sagt, wir machen eine Beobachtungsphase, wo wir gucken, wo wir schon ziemlich weit gekommen sind damit, wo wir Nachsteuerung und Nachbesserungsbedarf haben. Das wäre mein primäres Anliegen, sagen wir mal, Richtung Gesetzgeber auf der Bundesebene. So. Und gesellschaftlich, ob da meine Wünsche große Resonanz haben, ist sehr fraglich, aber würde ich mir wünschen, dass wir in der Gesellschaft ein größeres Bewusstsein dafür verhelfen können, zu sagen, die Pflegefamilien, das sind nicht tutige Leute, die sich ein fremdes Kind unter den Nagel reißen wollen, sondern das sind Menschen, die uns helfen, eine ganz wichtige zivilgesellschaftliche Aufgabe zu lösen. Nämlich, was machen wir mit den Kindern, die zurzeit oder vielleicht auch auf längere Zeit nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können und von daher die Pflegefamilien in Schule, in Kita, in Sportvereinen, in der Nachbarschaft, im politischen Raum, wenn es um kurzfristige Finanzierungsfragen geht, ich brauche für unser Pflegekind ein spezielles Bett, weil das körperlich beeinträchtigt ist und ich möchte nicht ewig Anträge stellen und warten müssen, bis die dann bewilligt werden oder sowas, sondern das muss irgendwie jetzt schneller gehen, sonst geht uns die Puste aus, dass sie da mehr Anerkennung und mehr Wissen darüber in der Gesellschaft haben, was das für eine wichtige Aufgabe ist, die unsere Nachbarn, die ein Pflegekind aufnehmen, die Menschen in unserem Umfeld, die sich solchen Aufgaben zuwenden, was die für uns alle damit tun. Mhm. Das würde ich mir sehr wünschen. Und für die Pflegekinder, dass man nicht zunächst auf die Suche nach Pathologien geht oder so, sondern dass man sagt, ein Pflegekind ist ein Kind wie alle anderen Kinder und Jugendlichen, Jungen und Mädchen auch, mit genau den gleichen Fragen, die auch haben, so. Und nicht erstmal jetzt so einen Spezialsektor zu betrachten. Dieses Kind hat bestimmt das und das alles Furchtbare erlebt und muss von daher ganz anders behandelt werden und sowas, sondern diesen Normalitätswunsch vieler Pflegekinder ernst zu nehmen und zu berücksichtigen.
Mhm. Ja, ich bin ganz angetan, wie sehr Sie erfüllt sind von den Pflegekindern und den Pflegeeltern. Und das liegt wahrscheinlich an Ihrer Forschung und an der Teilhabe an so vielen Gesprächen, die Sie mit den Betroffenen führen konnten. Und ich finde, das zieht sich so durch, auch in dem, was Sie sozusagen pointieren vor dem Hintergrund der Forschung, aber auch vor dem Hintergrund der Frage, wo es um Haltung geht. Und ich finde, das ist super toll rübergekommen und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Es hat sehr viel Freude gemacht.
Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Kasper. Ich fand das auch. Das war ein anregendes Gespräch um wichtige Themen und so. Und vielleicht hat es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch manchen Impuls vermittelt, so die Sache aus einer anderen und zusätzlichen Perspektive zu betrachten. So.
Ganz bestimmt. Herzlichen Dank, Herr Wolf.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.